Ja, unsere erste Talkgast ist Digital Media Producerin. Sie ist spezialisiert auf kreativen Entwicklung und Umsetzung von gesellschaftlich relevanten Digital Formaten und Workshops zur digitalen Jugendkultur. Eigentlich begann ihre Arbeitsbiografie während des Studiums für Fernsehproduktion und Journalistik, klassisch beim ARD Auslandsstudio in London. 2012 kehrte sie aber dem Fernsehen den Rücken und wandte sich der, wie sie es selbst nennt, dunklen Seiten der Medienwelt zu. Dort versucht sie aber ganz viel Licht hineinzubringen, beispielsweise mit YouTube-Kampagnen wie Hashtag UGH, also YouTuber gegen Hass, die bereits 2 Millionen Views hat, beziehungsweise 20.000 Kommentaren. Bevor wir sie aber hier begrüßen dürfen, möchten wir Ihnen ein Video zeigen, und zwar einen Trailer von dieser Kampagne aus dem Jahr 2015. So, nun ist es wirklich soweit. Herzlich willkommen, Anna Moll.
Hallo Anna, schön, dass du bei uns bist. Erste Tagungstalk-Gast heute. Hashtag UGH, YouTuber gegen Hass, eine Kampagne, die du gemeinsam mit Mirko Dortschmann, der auf YouTube den YouTube-Account-Kanal Mr. Wissen2Go führt, habt ihr gemeinsam 2015 ins Leben gerufen. Was war eure Intention hinter dieser Kampagne? Warum habt ihr gedacht, okay, es braucht es?
Also ich glaube, wie man an dem Trailer schon ganz gut sieht, der ist übrigens deswegen auch so emotional, so ne, wenig emotional, weil er eine exakte Kopie eines Pegida-Videos ist. Ja, wir haben bloß ein anderes Bildmaterial verwendet und sozusagen die Schrift angepasst. Aber wir waren einfach ja ziemlich zornig, ziemlich wütend, ziemlich traurig, einfach angekotzt von der Situation in Deutschland. Von 10.000 von Leuten, die in Dresden und Köln und wo auch immer im Namen von Pegida und Hogeza und gegen die Islamisierung des Abendlandes irgendwie protestiert haben. Wir haben uns einfach echt krass an eine Zeit erinnert, die glaube ich sehr tief in der deutschen Geschichte sitzt und wollten dagegen einfach was tun. Das ist dadurch entstanden, dass wir sehr stark aus der Community entstanden. Also es gibt eine Facebook-Gruppe von Wissens-YouTubern. Also es gibt eigentlich relativ viele YouTuber, die auch Wissen machen und nicht nur Schminkvideos und Lochis und Quatschvideos. Die haben leider nicht ganz so eine große Reichweite wie die anderen, aber es gibt sie. Und wir haben uns zusammengeschlossen, unter anderem in einer Facebook-Gruppe, in der wir eigentlich immer so Sachen ausgetauscht haben. Ja, hier guck guck mal der Link oder ich habe das und das Problem oder wie findet ihr das Thema, lass mal dazu was machen. Und in dieser Zeit, also vorletztes Jahr im Januar, mehrten sich die Posts zu, was ist denn hier los, Pegida, Hogesa, ja einfach plötzlich wieder Leute, die irgendwie sich voller Stolz und ohne jede Reaktion von der anderen Seite mit einer wehenden deutschen Fahne und ja, einfach mit den falschen Sprüchen dort geäußert haben auf der Straße. Genau, und diese Posts mehrten sich und so kamen wir in der Gruppe dazu, ey, lass uns dazu irgendwas Gemeinsames machen. Und dann ja, wurde dieses Format UGH darum gestrickt. Es war ein sehr offenes Format, ne? Also da haben sich, was glaube ich sehr wichtig ist, wenn man erfolgreiche Digitalkampagnen machen will, also ein gewisses Gerüst schaffen, aber den Inhalt von den Individuen kreativ ausfüllen lassen, also Freiheit und Authentizität des Individuums pushen. Also es war einfach nur die Aufgabe von jedem YouTuber, der daran teilgenommen hat, also jemand, der daran teilgenommen hat, der sollte sich irgendwie zum Thema Hass, Fremden, Hass, Antidiskriminierung und so weiter äußern. Wie er das oder sie das machen wollte, das war ihm vollkommen selbst überlassen. Und so sind da auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen rausgekommen. Also vom Faktencheck über ein Webvideo bis hin zu dokumentarischen Formaten. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel des Erfolges gewesen. Also, dass einfach sich hier jeder sehr individuell für seine Zielgruppe darin austoben konnte.
Wart ihr überrascht, dass das so rasch so einen großen Erfolg hatte, die Kampagne? Dass es erstens war es leicht, all diese YouTuber und YouTuberinnen dafür zu gewinnen. Also und zweitens, dass die Reichweite doch, wie wir gehört haben, 2 Millionen Views und über 20.000 Kommentare ist doch eine große Sache.
Ja, also es ist, hat uns schon überrascht. Es ist ja auch irgendwie bis heute die erfolgreichste deutschsprachige politische YouTube-Kampagne. Also, aber ich glaube, also es war schwer, diese Leute zu erreichen. Ja, teilweise auf jeden Fall. Aber es war auch wieder der große Vorteil, dass wir sehr offen kommuniziert haben. Also dass wir sehr offene Ziele hatten. Also wir haben gesagt, wir sind gegen Ausgrenzung, wir sind für Toleranz. Wir haben uns nicht sehr speziell gegen eine Partei, gegen eine bestimmte Gruppierung oder irgendwas geäußert. Wir haben das auf einer sehr menschlichen, emotionalen Ebene kommuniziert, die halt jeder für sich auch irgendwie fühlbar irgendwie in seiner Lebenswelt hat. Und dementsprechend war es nicht so schwer, Leute dafür zu begeistern, weil glücklicherweise in der Szene, in der wir dort waren, hatten alle zu dem Zeitpunkt das Gefühl, fuck, was mache ich hier eigentlich? Ja, und kommt es jetzt irgendwie mal wieder anders in Deutschland? Also es war echt, wie jedes Mal, wenn man den Fernseher oder das Internet irgendwie reingeguckt hat, wie eine Backpfeife. Und naja, also hat sich ja bis heute auch nicht so viel dran geändert. Ne?
Ja. Wo wir bei heute wären, ihr habt UGH weitergeführt, es gab das Ganze 2016 auch. Mhm. Und in deinem Beitrag dazu thematisierst du dein Unwissen über Muslime in deinem Stadtteil in Berlin, in dem du wohnst. Beleuchtest das ein bisschen kritisch? Warum, jetzt weiterführend, hast du dich für das Medium YouTube entschieden, um kritische, gesellschaftswichtige Themen aufzugreifen? Hättest du ja sagen können, okay, ich werde Bloggerin oder ich schreibe irgendwo einen Kommentar in einer namhaften Zeitung. Warum ist es YouTube, warum ist es Bewegtbild?
Ja, weil das schon sehr lange meine Leidenschaft ist und auch irgendwie, glaube ich, in meinen Fähigkeiten sehr gut liegt und das glaube ich auch, dass jeder da einfach sein Ding finden muss. Ne? Nur weil jetzt alle Video machen oder nur weil jetzt alle Fotos machen, muss man das nicht machen. Manch jemand ist halt ein absolut geiler Blogger, ja, der kann halt super gut schreiben. Wieso sollte, das kann man alles ausprobieren, aber wieso sollte der oder diejenige irgendwie Video machen? Also ich habe Video gemacht, weil ich es kann, weil ich es mag, ja, und weil YouTube halt zu dem Zeitpunkt auch eine besonders interessante Zielgruppe oder auch heute noch eine besonders interessante Zielgruppe hat, nämlich eine sehr junge Zielgruppe und also zwischen Kernzielgruppe zwischen 12 und 18 und das ist natürlich sehr spannend, ja, diese Leute zu erreichen und vielleicht auch dort. Und ich fand es halt auch ehrlich gesagt von der Herausforderung geil, weil es ist faktisch so, dass die meisten erfolgreichen YouTuber Beauty und Gaming-Bullshit machen, ja. Und ich fand halt die Herausforderung auch irgendwie cool, sich dagegen zu stellen, ja, und zu sagen, nee, wir machen das jetzt mal hier gemeinsam laut, weil uns gibt es. Und das motiviert ja auch andere Leute dazu, ne? Heute würde ich, wenn ich, ist ja gar nicht so lange her, heute würde ich definitiv auch jede andere Bewegtbildplattform, vor allem Facebook und Snapchat, als Plattform wählen. Mhm. Und mache das auch für viele Kunden. Also das ist, YouTube ist nicht für jeden, das ist die richtige Plattform. Und gerade wahrscheinlich für Sie, wie Sie hier sitzen, ohne, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von Ihnen keinen aktiven YouTube-Kanal mit irgendwie 500.000 Abonnenten haben. Also Sie haben, oder? Nee. Und davon gehe ich mal aus und manchmal, aber wahrscheinlich haben Sie alle Facebook-Seiten, richtig? Ja, oder die meisten zumindest, ja, irgendwie eine Projekt-Facebook-Seite. Also es gibt dort eine Community und auf YouTube ist es sehr schwer, eine gewisse Reichweite zu erreichen, ohne dass man diese Community schon sorgsam vorher gepflegt hat und bereits in diesem YouTube-Kosmos aktiv ist und sich vernetzt, ja. Was natürlich auch ein großer Vorteil von UGH war, dass wir uns gegenseitig in unseren Reichweiten bestärkt hätten. Also ich habe irgendwie nicht viele Abonnenten, 2000 Abonnenten und mein Video hat trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, 35.000 Aufrufe bekommen, aber ne, weil es halt auch auf anderen Plattformen gut funktioniert hat, aber auch, weil wir uns gegenseitig gestärkt haben, ne? Also, dass wenn Sie ein Video auf YouTube stellen, dass das nur 338 Aufrufe hat, das ist normal in den meisten Fällen.
Bleiben wir noch kurz bei deinen YouTube-Videos. Ich habe in der Recherche im Vorfeld mir so ein bisschen deine Kommentare auch dazu durchgesehen. Mhm. Es gibt ganz viele positive, aber es gibt auch fragwürdige, kritische, hetzerische, ausländerfeindliche, bis hin zu den ganz klassischen Hasspostings. Wie gehst du in deiner Arbeit damit um?
Ja, also ich glaube, das ist noch ein Prozess irgendwie, ne, wie man damit richtig umgeht, wie ich damit umgehe. Ich versuche halt so damit umzugehen, wie ich vielleicht auch mit normalen Leuten umgehen würde. Also wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, also ich versuche das mit der Realität zu vergleichen, wenn jemand mich kritisiert auf einer inhaltlichen Ebene oder vielleicht mich lustig beleidigt oder besonders kreativ beleidigt, ohne total menschenfeindlich zu werden, dann lasse ich mich da, glaube ich, entweder auf dem Schmunzeln oder einen Diskurs ein. Wenn mich aber jemand auf der Straße anhält und mir Beleidigungen ins Gesicht irgendwie sagt und mich anschreit, ja, dann bleibe ich nicht stehen und gebe dem eine Umarmung und sage, komm, wir setzen uns hin und reden mal darüber, ja, sondern dann habe ich halt keine Zeit für den, ja, und dann will ich den auch nicht sehen oder die, ja, also das heißt, da würde ich schon, wenn jemand sehr stark Hass und Beleidigung unter meinen Videos äußert, dann würde ich den auch löschen und finde ich das auch legitim, weil oder zumindest ignorieren, also löschen ist immer noch so eine große Frage, aber auf jeden Fall ignorieren. Ich bin auch nicht der Meinung, es gibt echt viele Leute, die so Hass, also so Videos machen, in denen sie so Hasskommentare vorlesen. Mhm. Also ich könnte da ja ein bisschen kotzen, wenn ich so eine Videos sehe, ja, weil ich finde halt nicht, dass die es verdient haben, die Leute in irgendeiner Art und Weise eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Stellen Sie sich mal vor, jemand würde irgendwie ein Event organisieren in Wien am Rathaus und würde irgendwie die ganzen Leute, die ihn beleidigt haben, irgendwie auf eine Bühne stellen und sagen, hier, ne, ich meine, warum? Da sehe ich keinen Grund für. Ne? Also ich finde, da muss man immer, braucht man gar nicht so kompliziert sehen. Was würde man in der Offline-Welt machen, ja? Oder was würde man in seinem normalen Leben machen? Das ist genauso das Leben, was man auch online lebt. Und so würde ich die Antwort dazu finden.
Jo, spannender Zugang. Im Vorfeld haben wir kurz drüber gesprochen, du hast noch ein anderes Projekt in der digitalen sozialen Arbeit begleitet, betreut. Dazu würde ich jetzt gerne das Video zeigen, das Projekt heißt Reputation und dass wir danach noch kurz drüber sprechen.
Thank you. sehen, dass Reputation in diesem Jahr weitergeht.
Ich finde, es ist auf jeden Fall auch wieder die Zeit gekommen, dass man ein bisschen was sagt und dass man der Sache ein bisschen Inhalt verleiht.
Wir suchen wieder Deutschlands beste politische Rapperin oder Deutschlands beste politischen Rapper.
Was geht ab, Bruder? Ich bin Trip, ich bin Jura bei Reputation und ich freue mich jetzt schon auf den Reisen.
Ich bin Weekend. Ich darf verkünden, dass ich in der Reputation-Jury sein werde. Reputation sucht den besten politischen Rapper überhaupt. Es gibt was zu gewinnen, nämlich eine vierte Musikproduktion.
Ich werde dieses Jahr wieder ein Beat von mir gewinnen.
Und der Gewinner wird es damit auf die Juice-CD. Wahrscheinlich auch Oscar. Schaffen.
Jetzt habt ihr wieder die Chance, eine professionelle Musikproduktion mit Melbeats und Seven Nation zu gewinnen. Und mit diesem Track auf der Juice-CD zu laden und eure Message unter den Menschen zu verbreiten.
Also ferner davon, dass ihr natürlich überall dort jeden x-beliebigen YouTube-Channel euren Scheiß hochklatschen könnt, könnt ihr hier in einem politischen Rahmen und in einem politischen Format dafür sorgen, dass das auch gehört wird.
Nutzt diese Chance einfach mal, allen mitzuteilen, was euch eigentlich beschäftigt.
Mach mit, nutze deine Stimme für deine politische Meinung in deinem Rap.
Ich freue mich jetzt schon aufs Finale am 11.04.2014.
Bewirb dich mit deinem politischen Track bis zum 14.
Februar
2014. Reputation, deine Message. Deine Hand. Yo, yo, Deutschland, was?
Reputation, ein Format für junge Erwachsene, für Jugendliche, um sich mit politischen Themen, die sie beschäftigen, auseinandersetzen auf einer musikalischen Ebene. Wie kam es zu dem Projekt?
Damals habe ich gearbeitet bei einem Projekt, was damals noch Du hast die Macht hieß und jetzt Mesh Collective heißt. Und das war gefördert von einer Stiftung, von der Robert-Bosch-Stiftung. Und ja, das war eine total tolle Arbeit, weil wir uns in dieser Zeit wirklich, wir hatten halt relativ viel Geld von der Stiftung, relativ viel Mittel und konnten uns einfach Sachen ausdenken und haben die dann vorgeschlagen. Und dann haben die, glaube ich, ganz gut funktioniert im Endeffekt. Also ein paar auch überhaupt nicht, ne? Aber Reputation zum Beispiel sehr, sehr gut. So
kam es dazu. Gab es von Beginn an schon viele Interessentinnen, sprich gab es viele Jugendliche, die gesagt haben, ja super, ich habe den Rap-Text schon in der Schublade, möchte unbedingt mitmachen, oder war es schwer, die Zielgruppe zu erreichen?
Also es ist immer schwer, die Zielgruppe, glaube ich, zu erreichen. Wir haben das in dem Fall, was man im Video, glaube ich, ganz gut sieht, geschafft durch Multiplikatoren und durch starke Partner. Also in dem Video sind ja zum einen ist die Moderatorin in der deutschen Rap-Welt sehr bekannt. Da sind sehr, sehr bekannte Rapper drin, ja. Motrip, Weekend, Suki. Das sind auch Leute, die nicht unbedingt, und darauf haben wir auch geachtet, nur selber politischen Rap machen, sondern die sehr stark, zum Beispiel Motrip würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen, dass er jetzt vorher so krass politischen Rap oder so gemacht hat, aber der spricht eine bestimmte Zielgruppe an, die für uns auch sehr, sehr wichtig war natürlich haben wir auch Leute genommen, die von Grund auf von innen schon die richtige Einstellung haben, aber auf jeden Fall wir haben die Leute erreicht über Multiplikatoren, über starke Partner, über Kooperation mit Juice, mit Fritz, also einem großen Radiosender. Und wir haben die Leute erreicht, unser Ziel war es, politikferne oder bildungsferne Jugendliche zu erreichen. Schwierige Begriffe, aber das war so das Ziel. Und die haben wir auch erreicht durch materielle Ziele. Also wir haben gesagt, es gibt was Großes zu gewinnen. Ja, also das ist ja, wenn Sie sicher Ihre Arbeit kennen, dass diese Zielgruppe vornehmlich auch Interesse an Konsum hat. Und dementsprechend eignen sich Wettbewerbe, in denen es was zu gewinnen gibt oder in denen es Anerkennung gibt, ja, sehr, sehr gut dafür, Jugendliche im Netz zu erreichen. Und auch Reputation ist wie UGH eigentlich ein Beispiel dafür. Also für mich ist Reputation wirklich ein Projekt der digitalen sozialen Arbeit. Und da sieht man sehr, sehr stark wieder, wie es funktioniert, nämlich indem man ein Gerüst baut, indem man sagt, okay, bewerbt euch mit eurem Song. Wir haben sozusagen das Grundgerüst, wir haben die Juroren, wir haben die unterschiedlichen, wir haben den Gewinn, wir haben die Aufgaben, die ihr bestehen müsst, aber ihr seid der Inhalt. Ja? Und ihr füllt den Inhalt aus. Und ja, ich glaube auch deswegen hat das so gut funktioniert.
Besonders interessant fand ich in dem Projekt, dass die Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit...
Sehr wenig Frauen,
aber es gab sie.
Ja, fünf? Ja, fünf von 200 oder so. Ja. Also eigentlich nicht. Ja.
Eigentlich nicht.
Aber Web und Frauen, es ist einfach ein scheiß Thema.
Gab es auch die Möglichkeit für die Jugendlichen, dass sie in Kontakt mit Politikerinnen und Politikern kamen? Gibt es auch auf YouTube nachzusehen? Ich habe mir das Video mit Gregor Gysi und dem dazugehörigen jugendlichen Rapper angeschaut, sehr, sehr interessant. War es leicht, die Jugendlichen dazu zu bekommen, sich neben einem Politiker hinzusetzen und ihm die Fragen, die sie ja eigentlich interessieren, zu stellen?
Ja, also Ziel des Ganzen war es ja, dass man wirklich die Brücke schlägt zwischen Jugend und Politik, und dementsprechend haben wir in einem Format, das bitte anschnallen heißt, in einem Auto sozusagen einen Politiker gekidnappt und, und den dann mit dem Jugendlichen zusammengebracht, und der musste, die haben sich dann gemeinsam den Rap angehört, und dann konnte der Jugendliche, ne, der Rapper, den Politiker fragen. Und also erstmal, ja, ich habe sehr stark ausgewählt, welchen Jugendlichen ich das zutraue, oder, und dann habe ich auch sehr stark mit denen gearbeitet. Also es war wirklich eine, mehrere lange Gespräche zur Vorbereitung, Training, ne, wie stellt man Fragen, wie hält man dagegen. Ich habe mich teilweise als, ne, der oder diejenige Politikerin dorthin gesetzt und habe so gegengehalten, damit der, weil es ist eine schwere Situation für uns alle, wer schon mal Politiker interviewt hat, der weiß, es ist die härteste Sache der Welt, ja. Und auch um das noch interessant zu machen. Aber dementsprechend ja, sehr viel Training, richtige Auswahl. Manchmal hat es auch nicht geklappt. Also wir hatten tatsächlich auch eine ziemlich schlimme Produktion mit Claudia Roth, die auch nicht gesendet wurde, weil das fatal daneben gegangen ist. Also weil die Jugendlichen im Bundestag irgendwie, ja, es war von beiden Seiten ein bisschen schwierig, aber die Rapper hatten auf jeden Fall eine sehr klare Haltung gegenüber Politikern und gegenüber dem, was ist denn da, keine Ahnung, was ist da für, naja, was ist da alles so für, zum Beispiel für Wasser gibt aus dem Bioladen, und das würden sie ja nie haben können. Und naja, also es war schon sehr, sehr spannend. Ist mich abgeschweift, ne?
Ja, ob es schwer war, dass du die Jugendlichen mit den Politikerinnen zusammenbringst und
ja. Ja, es war auch, also das war jetzt die Seite der Jugendlichen. Schwer war es aber auch teilweise Politiker dafür zu kriegen. Ne? Also da musste man schon ganz schön hart, hart draufdrücken, bis die zugesagt haben. Ne? Und da hat auch nicht jeder Politiker mitgemacht oder halt das Video zum Schluss freigegeben. Wie gesagt, ne? Claudia Roth hat es nicht freigegeben.
Also das lag an ihr, nicht an euch.
Also ihr hättet das schon? Ich hätte das veröffentlicht, ja. Cool. Also, aber ja, ist ja auch okay, hat sie auch ihr gutes Recht zu. Ne? Also im Endeffekt. Ja. Ja, aber es war nicht so leicht, dafür Politiker zu kriegen. Aber wir haben schon, was wir halt gemacht haben, ist halt, wir haben beide Seiten sehr speziell ausgewählt. Also ich habe nicht einfach irgendeinen Politiker ausgewählt und irgendeinen Jugendlichen, sondern ich habe halt einen Rapper ausgesucht, der ein spezielles Thema hatte, zum Beispiel Dena, der so über Pflege, Altenpflege gerappt hat. Ziemlich krass auf jeden Fall. Also der hat so eine, auch so ein Album, das heißt die Pflege-EP und so. Und den habe ich halt zusammengebracht mit natürlich dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU. Ja, also da gab es schon immer, oder jemand, der halt irgendwie extrem gegen so über seinen Bezirk gesprochen hat, über Berlin-Kreuzberg und alles ist scheiße und wir sind der letzte Dreck und bla bla, so richtig, ja, den habe ich halt mit Chantal Kiesel-Tepe, die Bezirksabgeordnete, zusammengebracht. Also das war schon, und so funktionieren dann halt auch Anfragen, ne, wo man sagt, wir haben den und den, der sagt das und das, hier ist der Songtext, ne, wir möchten Sie bitten, dazu Stellung zu beziehen. Also das war kein, das war schon ein ziemlich organisiertes Verbrechen. Ne?
Okay. Alles können Sie unter Reputation TV, glaube ich, heißt der YouTube-Kanal, ja. Auch nachsehen. Jetzt kommen die Fragen hoffentlich von Ihnen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie was wissen wollen, vor allem so aus der Praxis. Sie haben vielleicht schon ein YouTube-Video, das noch niemand gesehen hat, aber es ist total gut. Was könnten Sie tun? Wäre zum Beispiel eine Frage. Die Mikros sind schon bereit. Ja, gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Bitte schön. Mikro kommt schon. Hey, hinter dir, Moment, ist er schon da.
Renate Kraft, Emma 13, wir fördern die Wiener Jugend, Kinder- und Jugendarbeit und Sie haben irgendwo gesagt, relativ viel Geld von einer Stiftung. Das wollte ich gerne relativiert haben. Mädchen, Burschen ist schon gefallen und bestimmte Zielgruppe, haben Sie auch gesagt, haben Sie aber nachher mit bildungsfern und politisch fern. Stimmt das so?
Ja, politikfern, bildungsfern, manche sagen, das ist das Gleiche, andere sagen, das ist nicht das Gleiche.
Wie weit haben Sie mit Jugendzentren, Jugendtreffs kooperiert oder zusammengearbeitet?
Können Sie das mal wiederholen, den letzten Teil? Was?
Wie weit haben Sie mit Jugendzentren oder Jugendtreffs zusammengearbeitet?
Nicht so viel, weil wir... Also wir haben tatsächlich, das stimmt nicht ganz, wir haben, in Berlin gibt es unterschiedliche, das werden Sie vielleicht kennen aus Ihren Einrichtungen, Jugendzentren, die diese Rap-Projekte anbieten. Also Hip-Hop-Projekte sind ja jetzt nichts Neues in der Jugendarbeit. Ne? Und da haben wir mit ein paar aus Berlin zusammengearbeitet, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele angeschrieben, als wir Bewerber finden wollten dafür. Ja? Also das war natürlich erstmal für die, sag ich mal, ersten zwei Monate die größte Herausforderung, dass wir genug Leute haben, die sich dort bewerben mit einer guten Qualität. Und da war die Verbindung zu Jugendzentren, glaube ich, relativ wichtig. Ich habe mich in der Arbeit nicht so darauf spezialisiert. Ich habe da eher wirklich diese Social-Media-Geschichte gemacht, aber das haben Leute bei uns gemacht. Wie gesagt, wir waren kein kleines Team, ne, die das gemacht haben. Wir waren damals 6 Leute. Also ich habe das geleitet, aber trotzdem waren da unterschiedliche, da war noch ein Producer und so. Ich glaube, das ist auch wichtig, ehrlich gesagt. Ne? Also dass man genügend Raum hat, und mit Raum meine ich Mittel, um Sachen auszugestalten. Wie hoch waren die Mittel? Das Projekt Reputation an sich wurde realisiert zwischen 40 und 80.000 plus ein paar festangestellte Stellen, die aus anderen Budgets kamen. Aber auch Reputation war auch noch finanziert von einer anderen Förderung, nicht nur von der Robert-Bosch-Stiftung, Medienboard Brandenburg-Berlin. Und ja, also insgesamt schon, und das war nicht viel, muss man sagen. Ne? Also wir haben, als wir angefangen haben, haben wir so gedacht, oh Gott, schaffen wir das mit der Kohle? Weil ich meine, die ganzen Leute, die haben das nicht umsonst gemacht. Ne? Die Moderatorin hat es nicht umsonst gemacht. Die haben jetzt alle keine riesen Gagen bekommen. Aber ne, wir haben eine riesen Abschlussveranstaltung gemacht, ein Event mit Livestream, auf dem übrigens die Politiker, das war ganz witzig, die Politiker, also da sind alle aufgetreten, dann wurde der Gewinner gekürt und die Politiker haben in dem Club Aufgaben übernommen. Also Gregor Gysi stand hinter der Bar und hat Drinks serviert und an der Tür hat man einen Jens Spahn gesehen und so weiter. Das kann man online auch sehen, das ist ganz lustig. Die haben sich da auch ganz gut angefreundet an dem Abend, auch Parteien, die sich vielleicht sonst nicht so nahe stehen. Ja, das war schon echt cool. Ja, also so ein Event, ne, wenn Sie wissen, was ein Event kostet, ne, was es kostet, eine Veranstaltungssaal zu mieten, die ganze Livestream-Team, dann die ganze Videoproduktion dazu, auch Mittel für Sponsoring. Also da sind, sag ich mal, wenn man 30.000 hat, kommt man gerade so über die Runden damit. Ne? Nee. Nee, es waren noch keine 30.000. Also das Projekt an sich, du hast die Macht, war mit sehr viel mehr gefördert. Ne? Also im Jahr von der Robert-Bosch-Stiftung schon, also weiß ich nicht, ob ich die Zahlen genau nennen kann, aber
So, gibt es noch eine Frage, eine letzte?
Sie können auch ganz praktische Fragen stellen. Ne?
Genau.
Also ich bin auch immer so für so...
Die Expertin
Sie können
aus der
sagen,
Praxis hier.
Ich weiß nicht, ich will das und das, aber ich weiß nicht wie oder whatever.
Nein.
Nein.
Gut, dann habe ich aber noch eine. Ich habe heute beim Herfahren in der Straßenbahn einen neuen Kommentar von der Marie Meinberg gelesen zum Thema Snapchat und ob sie nicht eine alte Großmutter ist, weil sie dieses Medium jetzt nicht so fancy findet. Marie Meinberg, auch eine namhafte deutsche YouTuberin und Vereinsvorsitzende von 301 Plus, das ist so eine YouTuber-Community. Meine Frage an dich, wir haben es vorher auch mal kurz gehabt, müssen Erwachsene, wenn sie Jugendliche begleiten wollen, all die Social-Media-Plattformen in ihrer vollen Handhabung intus haben oder nicht? Jetzt aus deiner Praxis.
Ja, ich kann Marie da auf jeden Fall unterstützen. Ich bin auch nicht so ein riesen Snapchat-Fan. Ich habe es auch echt probiert so und es war für mich auch nicht leicht. Ne? Also ich habe den ganzen Abend mit einem Kumpel irgendwie auf meinem Sofa verbracht und wir haben uns gegenseitig Snaps geschickt, um das zu lernen. Und danach war ich so für eine Woche verliebt und dann dachte ich mir so, einfach nur Leute, die irgendwie ihr Essen fotografieren.
Also wie Instagram, oder?
Ja, also es ist schon, man könnte ja alles Mögliche damit machen, aber was die meisten Leute halt damit machen, das interessiert mich nicht. Ja? Also muss man das irgendwie können. Ich glaube halt, was für mich immer so ein Grundsatz ist, Social Media lernt man halt nicht besonders viel, indem man sich Sachen darüber durchliest oder indem man sich Sachen darüber anhört, sondern nur, indem man wirklich selber eine soziale, persönliche Erfahrung macht. Und die macht man nur, wenn man Sachen ausprobiert, wenn man sie benutzt. Ja, das heißt, ich bin schon dafür, dass wenn sie, dass sie diese Form der Kommunikation nutzen. Bin auch ein bisschen radikal, also für mich ist es irgendwie so, man muss jetzt nicht alles machen, man muss auch das machen, was irgendwie zu einem passt, ja, und vor allem auch das machen, was sie damit machen wollen, nicht das, was andere machen. Es ist halt urspeinlich, wenn irgendwie ich irgendwie Selfie-Fotos von Leuten sehe, wo ich mir so denke, na, ne, so Oma mit Duckface muss nicht sein, ne, also, oh Gott, okay, aber nutzen sie es, wie sie es nutzen wollen, das ist halt wichtig. Und aber für mich ist es halt so, wenn sie jetzt komplett sich ablehnen würden, das wäre für mich so, als wenn jemand irgendwie vor ein paar hundert Jahren irgendwie gesagt hätte, nee, also Briefe ist nichts für mich, ja, ich mache lieber so die direkte Kommunikation, also von daher, ja, probieren es doch.
Danke, Anna, fürs Gespräch. Danke fürs Kommen. Aldo?
Ja, also jetzt geht es wirklich. Danke, Entschuldigung. So, jetzt geht es wirklich um die Pause. Draußen erwarten kleine Erfrischungen für Sie. Und wir bitten Sie ganz, ganz pünktlich um 16 Uhr hier in dem Raum zurück zu sein. Also sind circa 20 Minuten Pause. Dann viel Spaß und Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Soweit.